Guten Morgen, guten Mittag, besser gesagt. Heute beenden wir die Predigtreihe, die über einen Monat lang lief, unter der Überschrift Vier geistliche Grundlagen. Das Thema heute Morgen ist allein die Schrift. Allein die Bibel. Was meinen wir eigentlich damit? Sollten wir alle auf unseren Bücherregalen nur Bibeln stehen haben? Oder wenn hier in Marburg jemand Medizin studiert, sollten wir dem sagen, du brauchst nur die Bibel zu lesen, um ein guter Arzt zu werden, allein die Bibel? Oder wie mir letztes Jahr begegnete, ein Pastor, der voller Stolz erzählte, er habe jetzt seit 10 Jahren für seine Predigtvorbereitung nie in ein anderes Buch geschaut als die Bibel. Ist das damit gemeint? Sicher nicht. Allein die Schrift. Das ist ein Ausdruck, der von Martin Luther stammt und er hat es ursprünglich so formuliert. Allein die Schrift sei Königin. Martin Luther befand sich in einer starken Auseinandersetzung mit seiner Kirche. Er hatte 95 Thesen veröffentlicht, in denen er verschiedene Aspekte der Lehre und des Lebens der Kirche in Frage stellte. Er wird aufgefordert, diese Aussagen zurückzunehmen. Im Falle der Verweigerung droht ihm die Exkommunikation aus der Kirche. Und in seiner Antwort schreibt er, allein die Schrift ist Königin. Und weigert sich, weil er sich an das Wort Gottes gebunden sieht. Als eine Autorität, die über kirchliche Lehrmeinungen steht, die über die kirchliche Auslegung steht. Die Bibel steht über die Kirche, nicht andersherum. Für ihn war klar, die Bibel ist die letzte Instanz. Allein die Schrift sei Königin. Es geht dabei also um die Autorität der Schrift. Die Deutsche Evangelische Allianz hat in ihren Glaubensgrundlagen das so formuliert. Die Heilige Schrift ist höchste Autorität in allen Fragen des Glaubens und der Lebensführung. Sie ist der Maßstab, an dem sich alles andere messen lassen muss. Nicht nur der Inhalt unseres Glaubens, sondern unsere ganze Lebensgestaltung in allen Bereichen unseres Lebens. Und daraus folgt dann die Aufgabe, immer wieder zu ringen, um die konkrete Auslegung und Anwendung dieser Schrift auf verschiedene Fragen und Bereiche unseres Lebens. Warum geben wir die Bibel eigentlich so ein hohes Gewicht? Weil wir glauben, dass sie Gottes Wort ist. Dass sie die Mitteilung des Schöpfers, Retters, Richters und Königs dieser Welt an uns ist. Deswegen hat sie so ein hohes Gewicht. Und ich habe mich gefragt, wo wird heute diese Autorität der Schrift in Frage gestellt? Ich glaube, zumindest für uns hier ist das weniger eine Frage von kirchlicher Instanz und was da an Lehrmeinung vertreten wird. Vielleicht wird sie eher dadurch in Frage gestellt, dass wir uns selbst zum Maßstab machen und meinen, wir wüssten es besser als Gott. Das würden wir vielleicht nie so sagen und so vertreten, aber doch schwingt das oft mit. Das kann doch nicht Gottes Wille sein. Das fühlt sich nicht richtig an. Das passt nicht mehr in unsere heutige Zeit. Oder auch, Gott hat mir eine andere Erkenntnis geschenkt. Allein die Schrift sei Königin. Eine herausfordernde Glaubensgrundlage. Es gibt eine weitere Dimension dieser Glaubensgrundlage. Allein die Schrift weist uns den Weg zu Jesus. Wir haben keinen Zugang zu Jesus an der Schrift vorbei. Ich erinnere euch an die Predigtthemen der letzten 3 Wochen. Die Gnade allein, der Glaube allein, Christus allein. Worauf basieren diese Aussagen? Woher wissen wir, dass wir allein aus Gnade gerettet sind durch den Glauben an Jesus Christus? Aus der Bibel. Das sind alles Aussagen, die wir unabhängig von der Schrift gar nicht machen können. Sie sind nur auf der Grundlage des biblischen Zeugnisses möglich. Allein die Schrift weist uns den Weg zu Jesus, den Weg zur Gnade, zum Glauben, zum Heil. In der Bibel begegnet uns Jesus Christus. Die größte, tiefste, schönste, umfassendste Offenbarung Gottes an uns. Keine Offenbarung ist größer oder mehr. In der Bibel begegnet uns Jesus Christus, unser Retter, durch den unser Leben heil wird. Das macht die Bibel so unschätzbar wertvoll. Das macht sie so einzigartig. Wir wachsen nie über diese Offenbarung Gottes hinaus. Es gibt für uns immer mehr von Jesus noch zu entdecken und zu empfangen. Gottes Offenbarung an uns ist nicht primär ein Buch, sondern eine Person, Jesus Christus. Als Gott sich uns mitteilen wollte, hat er nicht ein Buch vom Himmel runtergeworfen, hat es Bücher geregnet und so haben wir die Bibel. Nein, er ist selber in unsere Welt gekommen. Er ist Mensch geworden in Jesus. Gottes Wort an uns ist primär eine Person, nicht ein Buch. Aber wir haben zu dieser Person nur Zugang durch die Bibel. Es macht keinen Sinn, Jesus zu wollen und die Bibel links liegen zu lassen. Allein die Schrift weist uns den Weg zu Jesus. Und so möchte ich euch Mut machen, den Schatz der Bibel für euch noch viel mehr zu entdecken. Gebt euch nicht damit zufrieden, nur von anderen über die Bibel etwas zu hören. Durch Predigten oder indem ihr Bücher lest. Von einem Land zu hören ist nicht dasselbe, als dahin zu reisen. Den Geschmack einer Orange erklärt zu bekommen, ist nicht dasselbe, als sie zu essen. Geht selbst an die Quelle. Und auch wenn du noch nicht an Jesus glaubst, möchte ich dir Mut machen, in der Bibel zu lesen. Es ist der beste Weg, um dir ein Bild von Jesus und damit vom Kern des christlichen Glaubens zu machen. Allein die Schrift. Es wäre seltsam, wenn wir bei diesem Thema nur über die Bibel reden würden. Wir wollen sie selber zu Wort kommen lassen und gleich einen Text aus Lukas 24 hören. Wer ihn dabei hat, kann ihn gern aufschlagen. Lukas 24 ab Vers 13, kurz zum Kontext. Jesus ist am Kreuz gestorben und begraben worden. Einige Frauen gehen morgens früh zum Grab und finden das Grab leer. Engel sagen ihnen, Jesus sei auferstanden. Und sie kommen und erzählen das den anderen Jüngern und die können das überhaupt nicht glauben. So ein Quatsch, das kann doch nicht stimmen. Und von zwei dieser anderen Jünger hören wir jetzt in dieser Geschichte.
Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tage in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 2 Wegstunden entfernt, dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahm sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen:
Was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs?
Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete:
Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist?
Was denn?
Dass mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantworteten und gekreuzigt haben.
Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe.
Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht.
O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen?
Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn:
Bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt.
Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander:
Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete?
Vielen Dank.
Wie gerne wäre ich dabei gewesen, als Jesus den Jüngern das Alte Testament erklärt, diese Bibelarbeit Jesu zu hören. Aber fangen wir weiter vorne in der Geschichte an. Diese Jünger sind traurig, enttäuscht, aufgewühlt. Sie hatten so viele Hoffnungen mit Jesus verbunden und nun ist er tot. Und ihre Gespräche kreisen immer wieder um dasselbe, um die Ereignisse in Jerusalem, um die Kreuzigung Jesu. Wie so ein Ohrwurm in ihrem Kopf, den sie nicht losen werden. Alles kreist da herum. Und dann gesellt sich Jesus einfach zu ihnen. Ich finde das total tröstlich. Jesus macht sich auf den Weg und kommt zu ihnen. In einem Moment, wo sie nicht nach ihm fragen, ihn nicht darum bitten, ihn nicht suchen. Aber er kommt und er ist da auf diesem Weg mit ihnen. Auch wenn sie das noch nicht wahrnehmen. Wie so oft in unserem eigenen Leben. Und dann lässt Jesus die Jünger erst einmal reden. Lässt sie erst einmal erzählen, was sie so beschäftigt und so bewegt. Und ich kann mir vorstellen, dass das den Jüngern richtig gut tat, es einfach mal zu erzählen. Aber wenn das Gespräch da aufgehört hätte, wären die Jünger in ihrer Traurigkeit und Hoffnungslosigkeit geblieben. Es reicht nicht aus, einfach nur alles uns von der Seele zu reden. Ich habe das Gefühl, dass wir oft in unserer Begegnung mit Jesus da aufhören. Wir kommen zu Jesus und sagen ihm das, was uns auf dem Herzen liegt. Unsere Fragen, unsere Probleme, unseren Schmerz. Und Jesus hört zu. Und dann beenden wir das Gespräch und machen im Alltag weiter. Und das war's. Das mag uns gut tun, uns mal alles von der Seele zu reden. Aber es reicht nicht aus. Wir brauchen es, dass Gott in unser Leben hineinspricht. Nicht nur, dass er uns zuhört, sondern dass er in unser Leben spricht, dass sein Wort uns erreicht, in unser Leben hineinkommt. Zum Gebet gehört das Hören auf Gott. Zum Gebet gehört das Hören auf Gottes Wort und damit auch das Bibellesen. Als die Jünger ausgeredet haben, geht ihr Gespräch mit Jesus weiter. In Vers 25 lesen wir, und er, Jesus, sprach zu ihnen. Das ist so ein Satz in der Bibel, da liest man ja einfach ganz schnell drüber hinweg, hört sich banal an. Wenn man mal innehält, merkt man, das ist es überhaupt nicht. Denn hier redet Jesus, der Auferstandene, hier redet Gott selber zu seinen Jüngern. Wie gut, dass wir an einen Gott glauben, der nicht schweigsam ist, der sich nicht in Schweigen hüllt und irgendwie uns selber überlässt, irgendwie uns ein Bild zu machen von dem, was in dieser Welt läuft, wo wir herkommen, wo wir hingehen. Nein, Gott redet. Gott redet zu uns sein lebensschaffendes Wort. Und so erleben es auch die Jünger hier. Und was dann folgt, ist wie eine Bibelarbeit zum Alten Testament. Ich lese euch nochmal die Verse 25 bis 27, wo Jesus spricht. O ihr Toren zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Jesus hilft den Jüngern, vom Alten Testament her zu verstehen, dass sein Leiden am Kreuz kein Unfall war, kein Scheitern, sondern ein Teil von Gottes Plan. Und er hilft den Jüngern, vom Alten Testament her zu verstehen, dass sein Leiden am Kreuz nicht das Ende ist, sondern der Weg zur Herrlichkeit. Das letzte Wort hat nicht der Tod, sondern das Leben, die Auferstehung Jesu Christi. Und so wird den Jüngern hier von der Bibel her, von der Schrift her, eine neue Sicht geschenkt. Wie so eine neue Brille, mit der man plötzlich wieder klar sieht. Vielleicht könnte man sogar besser sagen, wie eine 4D-Brille, die es ja noch gar nicht gibt. Aber hier wird eine Dimension der Realität eröffnet, die uns nur von außen geschenkt werden kann. Die Jünger hätten noch tagelang über diese Ereignisse in Jerusalem diskutieren können und hätten nicht klarer gesehen. Durch das Alte Testament gibt Jesus ihnen eine neue Schau derselben Wirklichkeit. Und sie fangen an zu begreifen, dass Jesus noch viel größer ist, als sie dachten. Und dass seine Erlösung noch viel umfassender ist, als sie erwartet hatten. Eine veränderte Sicht auf dieselben Ereignisse. Sozusagen eine 4D-Brille. Das ist häufig ein Ergebnis vom Bibellesen. Dass unsere Sicht der Wirklichkeit erweitert wird. dass unser Erleben in einen neuen Horizont hineingestellt wird und dass wir wieder anfangen können zu hoffen, wo wir dachten, dass es keine Hoffnung mehr gibt. Wenn du enttäuscht oder verwirrt bist, greifst du dann zur Bibel? Die Bibel gibt uns die einzige Wirklichkeitsschau, auf die wir uns verlassen können. Und auch das ist ein Aspekt der Autorität der Schrift. Die Bibel ist die letztverbindliche Deutung unserer Weltgeschichte und unseres Lebens. Es ist die einzige Wirklichkeitsschau, auf die wir uns verlassen können. Hier wird den Emmaus-Jüngern von der Bibel her, von der Schrift her, eine neue Sicht geschenkt. Und diese Sicht hat einen Fokus, einen Brennpunkt. Und der heißt Jesus Christus. Vers 27. Und Jesus fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Zu diesem Zeitpunkt bestand die Schrift ja aus dem Alten Testament, das Neue gab es noch nicht. Jesus nimmt sie also durch das Alte Testament und zeigt ihnen, wie alles auf ihn zuläuft. Jesus ist die Mitte der Schrift, von der her alle biblischen Texte gelesen und verstanden sein wollen. Auch schon das Alte Testament spricht von Jesus, verweist auf Jesus, das sagt uns Jesus hier. So können wir Jesus in den Texten des Alten Testamentes begegnen und er ist das zentrale Thema des Neuen Testamentes. Alles dreht sich um Jesus. Er ist der Mittelpunkt dieser neuen Sicht, dieser neuen Schau der Wirklichkeit, die alles andere in ein neues Licht taucht. Und so können wir auch sagen, dass das schriftliche Wort Gottes uns gegeben ist, um uns zum lebendigen Wort Gottes, Jesus Christus, zu führen. Ich wiederhole das nochmal. Das schriftliche Wort Gottes ist uns gegeben, um uns zu Jesus Christus, dem lebendigen Wort Gottes, zu führen. Unser Hauptanliegen beim Bibellesen ist nicht immer mehr Wissen anzuhäufen. Es ist auch gut, die Bibel zu kennen. Aber unser Hauptanliegen ist nicht Wissen, ist auch nicht, dann ja irgendeine Prüfung zu bestehen, sondern Jesus Christus zu begegnen. Und diese Begegnung ist es, die uns und unser Leben verändert. Und genau in diese Begegnung werden jetzt die Emmaus-Jünger hineingeführt. Sie kommen zusammen mit Jesus und Emmaus an und nötigen Jesus, drängen ihn, bleibe bei uns. Und Jesus bleibt und geht mit ihnen ins Haus. Eigentlich ist Jesus ihr Gast. Aber als sie sich dann zu Tisch setzen, nimmt er die Rolle des Gastgebers ein. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er Jesus das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Wo habt ihr das schon mal gehört? Dankte, brach's, nahm, dankte, brach, gab. Den Jüngern von Emmaus waren diese Gesten Jesu anscheinend bekannt. Denn in diesem Moment werden ihre Augen geöffnet und sie erkennen Jesus. Vielleicht waren sie bei der Speisung der 5000 dabei, wo Jesus 5 Brote und 2 Fische nahm, angesichts einer Riesenmenge von Leuten, Gott dankte, das Brot brach und es verteilen ließ. Und alle wurden satt. Alle. Vielleicht hatten die Jünger auch gehört vom ersten Abendmahl, wo Jesus das Brot nahm, Gott dankte, es brach und es seinen Jüngern gab mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch gegeben ist. Anscheinend waren das ganz typische Gesten für Jesus. So ist er, so handelt er. Er ist der Gastgeber, der gerne und reichlich gibt, sodass alle satt werden. Er ist der Herr dieser Welt, der uns nicht ausbeutet, sondern sich selbst für uns gibt, am Kreuz für uns stirbt. Gleich werden wir zusammen Abendmahl feiern. Jesus ist an diesem Tisch der Gastgeber, der das Brot austeilt, der sich selber austeilt, sich selber uns schenken will, damit wir das Leben haben, damit wir empfangen, was wir brauchen und satt werden. Entspricht das deinem Bild von Jesus, von Gott? Dass er gerne gibt, dass er reichlich gibt. So wird er uns in der Bibel vorgestellt. Nahm, dankte, brach, gab. In diesem Moment wird den Jüngern die Augen geöffnet und sie erkennen Jesus. Vergesst nicht, ein paar Stunden vorher haben sie noch gedacht, Jesus sei tot. Jetzt wissen sie, Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Der Tod ist endgültig besiegt. Er lebt heute. Und das verändert alles. Die Emmaus-Jünger. Und wir heute. Vielleicht hörst du diese Geschichte und denkst, die hatten es aber gut. Jesus war leibhaftig bei ihnen. Sie hatten seine Hilfe, um Zugang zur Bibel zu bekommen. Alleine kann ich die Bibel nicht verstehen. Meine Situation doch ganz anders. Denkst du manchmal so? Möchte uns daran erinnern, dass auch wir einen göttlichen Helfer beim Bibellesen haben. Lass uns mal zurückkommen zu den Emmaus-Jüngern. Sie bitten Jesus, bleibe bei uns. Und Jesus bleibt für ein paar Stunden. Aber wenn ihr weiterlest in Lukas 24, vielleicht wollt ihr das diese Woche noch tun, dann könnt ihr lesen, wie Jesus den Jüngern verheißt, dass er den Heiligen Geist geben wird. Seine bleibende Gegenwart. Seit Pfingsten wohnt Jesus durch seinen Geist in jedem Gläubigen. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann wohnt er durch seinen Heiligen Geist in dir. Dann ist er bei dir. Und das bedeutet, wenn du die Bibel aufschlägst, ist Gott selber bei dir, um dir zu helfen, um dir sein Wort zu öffnen. Der Heilige Geist hilft uns, Gottes Wort zu verstehen. Und der Heilige Geist bewirkt, dass diese Schrift heute zum lebendigen Wort Gottes an uns wird. Das heißt nicht, dass wir immer alles verstehen. Das heißt auch nicht, dass wir nicht mehr die Korrektur und Ergänzung der anderen brauchen. Das heißt auch nicht, dass die Bibel immer konkret und lebendig in unser Leben hineinsprechen wird. Aber diese Gegenwart des Heiligen Geistes lädt uns dazu ein, mit Zuversicht die Bibel aufzuschlagen und darin zu lesen. In der Erwartung, dass Gott uns heute begegnen will und dass er uns heute etwas zu sagen hat. Allein die Schrift. Bevor ich die Predigt abschließe, möchte ich euch einen Moment geben, der Stille nachzudenken. Was ist euer Verhältnis zur Bibel? Was ist euer Verhältnis zur Bibel? Was macht euch da gerade Freude? Was ist eher Last? Welche Rolle spielt sie in eurem Leben? Und wo kann euch diese Predigt eine Ermutigung sein, einen neuen Zugang zu finden? Lasst uns einen Moment der Stille haben. Allein die Schrift, die Einladung an uns, den Schatz der Bibel neu zu entdecken. Ich möchte schließen mit einem Zitat von einem afrikanischen Kollegen, der gesagt hat, die Bibel in meiner Hand ist der Beweis, dass Gott mich liebt. Die Bibel in meiner Hand ist der Beweis, dass Gott mich liebt. Diese Sicht auf die Bibel wünsche ich auch uns. Amen.